die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir sind ja gerade unterwegs auf einer Entdeckungsreise im Alten Testament und wir halten bei dieser Entdeckungsreise Ausschau nach dem Kreuz. Dem Kreuz im Alten Testament, was uns ja eigentlich im Neuen Testament berichtet wird, was dort sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte ist. Wir kennen Jesus Christus, der geboren ist, auf diese Welt gekommen ist und dann am Kreuz gestorben ist. Und die Weltgeschichte teilt sich heute noch in vor und nach Christus. Jesus, der ans Kreuz geht, und wir finden schon. Ja, wir haben uns die letzten drei Wochen schon mit Stellen aus den fünf Büchern Mose beschäftigt. Wir haben angefangen mit dem Passafest. Wir haben gesehen, wie das Kreuz ein Symbol der Befreiung ist, so wie das Passafest auch ein Symbol der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten ist. Dann haben wir uns den großen Versöhnungstag angeguckt, wo es wirklich darum geht, dass Jesus unsere Schuld stellvertretend auf sich nimmt und dass er sie wegbringt, wegschafft, dass sie keine Rolle mehr spielt. Und dann haben wir uns letzte Woche diese eherne Schlange angeguckt, die ein bisschen mysteriös ist, aber wo klar wird, Jesus am Kreuz, das ist derjenige, der uns heilt, der unsere Wunden heil machen will und zu dem wir aufschauen können und bei dem wir Heilung finden können. Heute also Teil 4. Wir verlassen die fünf Bücher Mose und gehen in eine ganz andere Kategorie des Alten Testaments, einfach auch um zu zeigen, dass Jesus nicht nur auf eine Kategorie des Alten Testaments begrenzt ist. Nein, wir finden Jesus auch in den Psalmen wieder. Das sind ja gesungene oder gesprochene Gebete und Lieder. Und es gibt einen Psalm, der ist ganz, ganz eng mit Jesus verknüpft. Und das ist Psalm 22 und den wollen wir uns heute gemeinsam angucken. Er ist etwas länger, aber wir gönnen uns ihn ganz, weil er uns mitnimmt auf eine Reise. Eine Reise durch Gefühle und auch durch Bilder. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch einfach mal eure Augen schließen und euch diese Bilder, die hier auch gezeichnet werden, mal wirklich vor dem inneren Auge vorstellen und überlegen, was das wirklich bedeutet. Und vielleicht findest du dich ja auch schon in dem einen oder anderen Gefühl wieder. Denn Psalmen, die wollen einladen, mitzubeten. Sie wollen uns einladen, mitzubeten. Für den Chorleiter nach der Melodie Hirschkuh der Morgenröte, ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, rufe ich am Tag, doch du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Du aber, du bist der Heilige, du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Vorfahren. Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Sie riefen zu dir und wurden gerettet. Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, lachen nur über mich. Sie spitzen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Soll er doch seine Last auf den Herrn abwälzen? Der soll ihn auch retten. Der soll ihn aus dem Elend reißen. Er ist ja sein Freund. Ja, du hast mich aus dem Mutterleib gezogen. An der Mutterbrust lehrtest du mich Vertrauen. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Vom ersten Atemzug an. Bist du allein mein Gott? Bleib nicht fern von mir, denn die Not ist so nah und ich habe sonst keinen, der mir hilft. Stiere ohne Zahl haben mich umstellt, Baschanbüffel halten mich umringt. Da sperrt einer sein Maul auf, um mich zu packen. Es ist ein reißender und brüllender Löwe. Ich fühle mich wie ausgeschüttetes Wasser. Ich habe keine Gewalt mehr über meine Glieder. Mein Lebensmut ist weich wie Wachs, dahingeschmolzen in meinem Inneren. trocken wie eine Tonscherbe ist meine Kehle und die Zunge klebt mir am Gaumen. So legst du mich in den Staub zu den Toten. Ja, Hunde rotteten sich um mich zusammen. Eine Meute von Bösen hat mich eingekreist, wie ein Löwe, der bereit ist zum Sprung, um mich an Händen und Füßen zu packen. Schon zähle ich alle meine Knochen. Sie aber schauen zu, sie gaffen mich an, sie verteilen meine Kleider unter sich, sie werfen das Los über mein Gewand. Doch du, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist meine Stärke, hilf mir schnell, bewahre mein Leben vor dem Schwert, mein einziges Gut vor der Gewalt der Hunde. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der Wildstiere. Mein Gebet hast du erhört. Ich will meinen Brüdern und Schwestern von deinem Namen erzählen. Im Kreis der Gemeinde will ich dich loben. Lobt ihn, die ihr Ehrfurcht habt vor dem Herrn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Erschreckt vor seiner Herrlichkeit, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat seine Augen vor dem Elend nicht verschlossen und sich nicht gescheut, dem Armen zu helfen. Sein Angesicht hat er nicht verborgen für immer. Als ich um Hilfe schrie, hat er gehört. Von dir geht mein Lobgesang aus und erschallt in der Festversammlung. Meine Gelübde will ich erfüllen vor denen, die Ehrfurcht vor dir haben. Die Armen sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, sollen ihn loben. Bekommt also neuen Lebensmut für immer. Alle Länder der Erde sollen daran denken und zu dem Herrn umkehren. Die ganze Völkerwelt soll vor ihm auf die Knie fallen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er ist der Herrscher über die Völker. Alle sollen vor ihm auf die Knie fallen, die im Vollbesitz ihrer Kräfte stehen. Alle sollen vor ihm die Knie beugen, die in den Staub zu den Toten gehen. Und wenn sie nicht mehr am Leben sind, werden die Nachkommen ihm dienen. Dann kommt die nächste Generation. Auch ihr wird man vom Herrn erzählen. Und dem Volk, das noch geboren wird, wird man über seine Gerechtigkeit sagen, er hat es getan. Das war eigentlich schon ein Gebet, aber ich bete noch mal. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese mächtigen Worte. Und wir danken dir, dass sie uns gegeben sind, dass wir darin lesen dürfen, dass wir darin forschen dürfen und dass wir vor allem sie mitbeten dürfen. Und ich bitte dich, dass du sie jetzt uns nahe kommen lässt, wo sie uns jetzt gerade vielleicht noch nicht nahe sind und dass du uns zeigst, was sie uns heute Abend zu sagen haben. Wo du uns anrühren willst, wo du uns begeistern willst, wo du uns korrigieren willst. Dank sei dir dafür, dass du lebendig bist und sprichst heute Abend hier. Amen. Ja, ich möchte in drei Punkten durchgehen, nochmal durch diesen Psalm und die verschiedenen Ebenen beleuchten. Weil natürlich ist es hier ein Psalmbeter, der zu einer Zeit betet, also in seiner Zeit. Und dann werden wir sehen, dass diesen Psalm auch Jesus betet. Also dieser Psalm wird nochmal zu einer ganz anderen Zeit relevant. Und im dritten Punkt wollen wir fragen, wie ist es mit uns? Können wir diesen Psalm auch so beten? Also, der Psalmbeter an sich, dann Jesus und dann wir. Was war deine größte Lebenskrise bisher? Und wie hast du dich in dieser Lebenskrise gefühlt? Einsam? Verloren? Verlassen? Zerbrochen? Verwundet? Ausgelaugt? Psalm 22 ist so ein Psalm für die Lebenskrisen, wie überhaupt einige Psalme im Psalmbuch. Die Bilder, die hier verwendet werden, sind teilweise sehr, sehr drastisch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es tatsächlich Bilder sind, um einen Schmerz, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die wahrscheinlich so ja, auf einer Bildebene erstmal zu verstehen sind und nicht tatsächlich. Heute haben wir vielleicht andere Bilder, aber die Gefühle, die der Psalmbeter kennt, die kennen wir, glaube ich, auch. Der Autor, er wird uns als David vorgestellt, kennt offensichtlich verschiedene Gefühle. Und zuerst ist da dieses mächtige Gefühl der Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ist nicht nahe oder er scheint nicht nahe. Gott ist irgendwie nicht spürbar. Gott greift nicht ein. Die Frage steht im Raum, Gott, wo bist du? Du bist doch ein lebendiger Gott. Warum tust du denn nichts gegen das Übel? Wieso lässt du mich so allein? Und vielleicht schwingt sogar die Frage mit, habe ich irgendwas falsch gemacht? Warum werde ich jetzt so alleine von dir gelassen? Aber schon in Vers 4 schlägt David dann wieder einen ganz anderen Ton an. Man hat das Gefühl, dass er sich vielleicht sogar fast ein bisschen schämt für diese Aussagen, die er vorher getätigt hat. Und so lenkt er seinen Blick weg von sich, von seiner Situation und guckt auf die größere Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Denn Gott hat sich bereits als Retter erwiesen. In der Vergangenheit hat er gezeigt, dass er ein treuer Gott ist, dass er zur rechten Zeit da ist. Und dass David nicht der Erste ist, der in so einer Situation ist. Nein, dass es den Vorfahren teilweise ähnlich ging. Einem Abraham, der etliche Jahre auf sein Kind gewartet hat. Einem Josef, der als Sklave unterwegs war, der verkauft wurde von seinen eigenen Brüdern, der im Gefängnis sein musste, bevor er dann irgendwann am Hof des Pharaos in einer hohen Position dienen konnte. Mose, der immer wieder an seine Grenzen stieß und an sein Ende kam und hinwerfen wollte, alles aufgeben wollte. Jeremia, der sterben wollte, wir kennen diese Beispiele. Aber in all den Fällen gilt, Gott rettet. Und das bezeugen diese ganzen Biografien des Alten Testaments, das bezeugt diese Geschichte Gottes. Aber irgendwie scheint das David noch nicht so richtig zu trösten. Es scheint noch nicht so richtig hilfreich zu sein, denn seine Situation, die ist ja immer noch schlecht. Und dieses reine Vertrösten auf irgendwann, das reicht dann doch irgendwie nicht aus. Denn es kommt ja auch noch Druck von außen dazu, wovon wir hier lesen. Ähnlich wie bei Hiob sind die Menschen um ihn herum schon lange so weit und sagen, warum vertraust du denn überhaupt noch Gott? Sie fangen an, sich lustig zu machen und sagen, ey, du bist doch mit diesem Gott unterwegs, warum hilft er dir denn nicht? Und David, der wechselt jetzt von Klage zu Flehen. Er bekennt die absolute Abhängigkeit von Gott. Er sagt, nein, nur du, Gott, kannst mir helfen. Und ich bleibe auch in der Not an dir dran. Ich ringe mit dir, ich lasse dich nicht los, ich halte dich fest. Ich nehme dich in die Pflicht, auch weil ich wirklich keinen besseren Ort weiß. Ich komme nicht von dir los, Gott. Und jetzt fährt David richtig auf. Die Not ist eine Not um Leben und Tod. Wir wissen nicht so ganz, was hier im Hintergrund steht. Vielleicht irgendeine Krankheit, wo er tatsächlich kurz vor dem Tod war. Und vielleicht ist es auch gerade gut, dass es gar nicht so genau beschrieben wird, weil so wir uns alle irgendwie auch in diese Bilder vielleicht reingeben können mit unseren eigenen Erfahrungen. David hat das Gefühl, eingeschlossen zu sein, umzingelt zu sein, dass der Tod über ihm schwebt wie so ein Damoklesschwert, dass er elend und kraftlos ist. Er ist nicht mehr Herr über seinen Körper. Die anderen kreisen schon wie Geier über ihn und verteilen schon sein Hab und Gut. Seine Klamotten werden verteilt. Und diese Situation, die eigentlich so unfassbar deprimierend ist, hält David trotzdem nicht davon ab, sich wieder und wieder an Gott zu wenden, weiter nach Gott zu rufen und trotz all dem immer noch Hoffnung auf Rettung zu haben. Es ist diese Sehnsucht nach Begegnung, die ihn antreibt. Es ist die Hoffnung, dass Gott eingreift und so auch zum Zeugnis die Situation wird für all die Umstehenden. Und dann, ganz plötzlich, wendet sich einfach das Blatt. Und auch der Ton in unserem Psalm. Man könnte fast auf die Idee kommen, dass das eigentlich zwei verschiedene Psalme sind, die irgendwie doch so gar nichts miteinander zu tun haben. Diese Idee wird auch gelegentlich vorgetragen, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ich glaube, dass David bis hier geschrieben hat, bis rette mich aus dem Rachen des Löwen und vor den Hühnern der Wildstiere. Und dann lag dieses Gebet da erstmal. Und dann hat er gewartet. Und dann hat Gott eingegriffen. Und dann hat Gott sein Wunder an ihm getan und dann kann er nicht anders, als weiterzuschreiben. Dann bleibt es nicht bei diesem ersten Teil, sondern es geht weiter. Er fügt einen zweiten Teil an. Mein Gebet hast du erhört. Und dieses Gebet mündet in Dank. Und so wird dieser Psalm plötzlich zu einem unfassbaren Zeugnis. Einem Zeugnis, dass Gott auch Davids Geschichte wendet. Dass er so wie bei den Vorfahren Davids sich als der Retter verherrlicht. Gott hat Retterqualitäten, auch wenn sein Timing wirklich etwas Spezielles. Nein, Gott war die ganze Zeit nicht weit weg. Sein Angesicht war nicht verborgen. Er hat David gesehen. Er kennt sein Leid, seine Not, seinen Schmerz. Und das soll nicht nur für die Feinde Davids, die in seinem direkten Umfeld sind, ein Zeugnis sein. Nein, es soll ein Zeugnis sein für die Völker. Was ist das für eine Dimension? Die Völker sollen erkennen, dass Gott rettet. An Gottes Volk sollen die Völker erkennen, dass Gott rettet. So sollen auch die Völker heute noch an uns erkennen, dass Gott rettet. Wir sollen lebendige Zeugnisse sein, für alle Welt sichtbar. Das ist David, der betet. Von Klage über Flehen, über Hoffnung, über Vertrauen bis hin zu Dank. All das ist dort drin. Und dann lesen wir im Neuen Testament, dass auch Jesus diesen Psalm kennt. Natürlich kennt er diesen Psalm, er ist damit aufgewachsen. Die Psalmen waren allgemein spirituelles Gut damals im Judentum. Und natürlich kannte Jesus sie, natürlich konnte er sie auswendig. Uns wird berichtet, dass Jesus diesen ersten Teilvers wirklich laut betet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir können nur vermuten, ob er vielleicht sogar den restlichen Psalm auch noch laut gebetet hat und Markus das einfach ein bisschen zu viel war, das alles aufzuschreiben. Aber es ist zumindest anzunehmen, dass er nicht einfach nur einen Psalmvers hier betet. Und selbst wenn er es nicht laut gemacht hat, dann wird er zumindest innerlich den Rest gebetet haben und es mitgedacht haben. Und daran werden zwei Dinge deutlich. Selbst am Kreuz, im größten Leid, im Todeskampf, macht es auch Jesus so wie David. Er hält an Gott fest. Er bleibt mit Gott im Gespräch. Das Gebet reißt nicht ab, auch in der größten Not. Und das Zweite, dass Jesus seinen eigenen Tod ganz eng mit diesem Psalm in Verbindung bringt. Und wir werden gleich noch sehen, wie auch noch andere Verse in dem Psalm, oder ihr habt schon gemerkt beim Vorlesen, auch diesen Kreuzigungsprozess von Jesus abbilden, auch in seiner ganzen Dramatik und sogar darüber hinaus mit der Auferstehung und all dem, was dazugehört. Und vielleicht irritiert es dich etwas, dass Jesus hier von Gottverlassenheit spricht, vor allem, weil ich gerade doch gesagt habe, dass dadurch die enge Verbindung von Jesus mit seinem Vater auch in der größten Not deutlich wird. Ja, dass Jesus so ein Gefühl der Gottverlassenheit empfindet, das ist doch wirklich erstaunlich. Für jemanden, der selbst von sich sagt, dass er Gott ist, wie kann denn Gott von Gott verlassen sein? Genau das, liebe Leute, ist das Wunder vom Kreuz. Jesus, der in der engstmöglichen Beziehung mit Gott war, der selbst Gott war, der Gottes Sohn war, der selbst ohne Sünde ist, absolut gerecht ist, der wird stellvertretend am Kreuz zur Sünde gemacht. Er trägt das gerechte Urteil. Und das gerechte Urteil ist nicht nur der Tod, sondern das gerechte Urteil ist auch die Gottverlassenheit. Und ehrlicherweise ist die Gottverlassenheit noch deutlich schlimmer als der Tod. Das ist quasi die Hölle auf Erden. Woran liegt das? Naja, wo die Sünde ist, wo die Sünde herrscht und wo Jesus zur Sünde wird, da kann Gott nicht sein. Denn Gott ist ein heiliger Gott und er hasst die Sünde. Die Sünde hat die Eigenschaft, dass sie uns trennt von Gott. Und deshalb kann in dem Moment, wo Jesus die Sünde der ganzen Menschheit trägt, Gott nicht dort sein. Ja, das unschuldige Opfer dort am Kreuz, Jesus, ist von Gott verlassen. Gott kann nicht in und bei der Sünde sein. Das widerspricht seinem Wesen der Heiligkeit. Aber weil er die Menschen liebt, braucht er einen Weg, trotz dieser Sünde in Gemeinschaft mit Menschen zu sein. Und genau das verhindert die Sünde. Und deshalb ist es nötig, dass er sich selbst hingibt, dass er die Sünde erträgt. Und so nicht nur Gott von Gott verlassen ist, sondern Gott in der Sünde ist. Und jetzt könnte man fragen, ist denn dafür wirklich dieser ganze Aufriss mit dem Kreuz nötig? Gibt es keinen anderen Weg, wie Gott das machen kann? Vielleicht auch einen nicht so brutalen Weg. Ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass das Kreuz nicht ein Produkt von irgendwelchen äußeren Zwängen ist. Dass Gott sich an irgendwelche Regeln halten muss, denen er unterworfen ist und die irgendwie er nicht bestimmen kann. Nein, der Grund für das Kreuz liegt in Gottes Wesen selbst. Denn er ist gleichzeitig gerecht und liebevoll. Und was sich vielleicht für uns Menschen manchmal ausschließt, das kommt bei Gott und das kommt vor allem am Kreuz zusammen. Gott ist gerecht und deshalb muss Strafe sein. Ja, deshalb ist Strafe sogar gut. Denn sonst hätten wir ja überhaupt keine Garantie dafür, dass irgendwie falsches Verhalten sanktioniert wird, dass es überhaupt falsches Verhalten gibt. Nein, Gott verlangt, dass da, wo etwas kaputt geht, es wiederhergestellt wird. Dass es Wiederherstellung braucht, dass es eine Ersatzleistung braucht. Das haben wir auch schon in dieser ganzen Opferthematik gesehen. Und gleichzeitig ist eben Gott nicht nur gerecht, sondern auch Liebe. Er hat eine tiefe Sehnsucht danach, dass es nicht bei diesem Bruch bleibt, sondern dass es zur Wiederherstellung kommt. Dass es nicht bei der Zerstörung bleibt. Und im Kreuz kommt es beides zusammen. Dort zeigt sich, dass Gott gerecht ist. Dass es eine Strafe gibt. Und dass Sünde eine Strafe nach sich zieht, dass sie Konsequenzen hat. Aber auch, dass Gott gewillt ist, diese Trennung zu überwinden und diese Strafe auf sich zu nehmen. Ja, vielleicht hätte es einen anderen Weg gegeben. Gott hätte sich in seiner Freiheit bestimmt für einen anderen Weg entscheiden können. Aber er will es so, weil er uns am Kreuz zeigen will, dass er absolut gerecht ist und absolut liebevoll. Und dass beides zu seinem Wesen gehört. Und beides ihn ausmacht. Und diese Entscheidung, die liegt in seiner Weisheit. Und die ist höher als die menschliche Weisheit. Von daher bin ich jetzt auch mit meinen Worten hier fast schon am Ende, zumindest was dieses Thema angeht. Und genau das stellt auch Paulus im 1. Korintherbrief fest und sagt, ja, Gottes Weisheit ist an manchen Stellen, erscheint in menschlichen Augen wie Dummheit. Wir werden das nicht vom Kopf her restlos verstehen. Ich habe schon gesagt, es geht dann noch weiter mit den prophetischen Worten im Psalm 22 auf die Kreuzigung von Jesus hin. Und zum Beispiel haben wir da in Vers 8 und Vers 9 diese Verspottung der Umstehenden, ne, wo David auch schon von gesprochen hat. Die fragen, ob Gott ihn nicht verlassen hätte, ihn nicht hören würde. Und das passiert auch bei Jesus. Wir lesen das auch im Markus-Evangelium. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Wir haben das Gewand, was verlost wird. Die Kleider, die untereinander aufgeteilt werden, wo sozusagen die Menschen schon bevor derjenige, der dort gerade stirbt, ihn eigentlich für tot erklären und schon sein Hab und Gut verteilen. Ja, Jesus leidet genauso wie David. Er kennt das Leid dieses Psalmbeters und er solidarisiert sich auch mit diesem Gebet, mit diesem Leid, mit dem Leid der Menschen, mit dem Leid von David, so wie er es hier erlebt hat. Und auch in dem hinteren Teil, in dem Dankespsalm, fallen uns einige Parallelen auf. Da heißt es zum Beispiel in Vers 28, alle Länder der Erde sollen daran denken und zu dem Herrn umkehren. Die ganze Völkerwelt soll vor ihm auf die Knie fallen. das, was David dort schon sagt, aufgrund der Rettungstat, die er erlebt hat, wird doch am Kreuz erst so richtig Wahrheit. Ja, am Kreuz öffnet sich die Tür für die Völker. Allen Menschen wird Umkehr angeboten. Gottes Rettungstat am Kreuz ist eine Rettungstat für alle Völker. Und die Rettung geht noch weiter. Bei David rettet Gott nur vor dem Tod. Hier am Kreuz rettet Gott sogar aus dem Tod. Und in Vers 32 heißt es, und dem Volk, das noch geboren wird, wird man über seine Gerechtigkeit sagen, er hat es getan. Und so ist dieses Besiegen des Todes, dieses Retten aus dem Tod ein Zeugnis für alle Völker und für alle Zeiten, für alle Generationen. Am Kreuz stirbt Jesus ein für allemal, für die Schuld der ganzen Welt, für die Schuld aller Völker, für die Schuld aller Völker zu allen Zeiten. Wir beten diesen Psalm. Und auch wir kennen vielleicht mal mehr oder mal weniger dieses Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Aber weil Jesus diese Gottverlassenheit erlebt, war Gott selbst in der Gottverlassenheit. Er war selbst darin und lässt uns deshalb in unseren Gefühlen der Gottverlassenheit nicht allein. Nein, Gott kennt sogar dieses Gefühl. Er selbst ist es, der in den Tod geht, der in den Schmerz hineingeht, der sogar in die Gottverlassenheit hineingeht. Und weil Jesus das erlebt, gibt es für uns keine Gottverlassenheit mehr. Denn er ist am Kreuz gestorben, damit wir nie mehr von Gott verlassen sind. Wir leben in einer neuen Realität. Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er ist in jeder Lebenslage und jeder Gefühlslage da. Ja, sogar wenn wir uns von Gott verlassen fühlen. Für Jesus' Nachfolger gibt es keinen Ort mehr in der Welt und sei er noch so gottlos, wo Gott nicht ist. Und zwar, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Weil er in uns ist, weil er in uns lebt. Also ist er dabei. Ja, es gibt keine Gottverlassenheit mehr. Klar, dieses subjektive Gefühl sagt uns manchmal was anderes. Aber wir dürfen die objektive Realität dagegen stellen, dass Gott da ist, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass Gott uns nicht verlässt, egal wo wir hingehen. Ich weiß nicht, wo du gerade in dem Psalm hängst, ob du im Klagemodus bist und gar nicht siehst, wie Gott irgendwie dir daraus helfen kann. Oder ob du trotz all dem Leid, was gerade um dich herum ist, schon sagen kannst, nein, Gott ist mein Retter und ich habe deine Zuversicht und ich vertraue darauf. Oder ob du gerade eher im Dankpsalm unterwegs bist, wo du gemerkt hast, ja, da hat Gott mich schon gerettet und da habe ich allen Grund einzustimmen. Und ehrlich gesagt ist doch unser Leben auch so, oder? So wie in diesem Psalm, dass irgendwie alles zusammenkommt und sich abwechselt und teilweise durchmischt und manchmal auch gar nicht so klar zu trennen gibt. Es gibt Aufs und Abs, selbst als Christ und selbst, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Es gibt die Momente, wo Gott mir ganz nah ist, wo ich große Erfahrungen und Erlebnisse mache und ihn einfach nur loben will. Es gibt die Momente, wo ich Gott nicht erlebe und es nicht mal schaffe, mich an ihn zu erinnern und einfach nur in meiner Verzweiflung gefangen bin. Und dann gibt es die Momente, wo ich Leid erlebe und trotzdem getröstet bin, wo ich vertrauen kann aufgrund von was auch immer, dass er ein Ziel hat, dass er schon am Wirken ist, dass er irgendwie in dieser Geschichte, die da gerade mit mir passiert, schon ein Ziel kennt und das zum Guten führen will. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Für alle diese drei Phasen, egal in welcher du dich gerade davon befindest, ist das Kreuz dein Ansprechpartner. Wenn du gerade nur klagen kannst, dann bist du gut am Kreuz aufgehoben. Denn Jesus, der klagt mit dir. Wir dürfen klagen. Wir dürfen uns über die Dinge beschweren, die in dieser Welt ungerecht sind und die nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten, die uns unverständlich erscheinen. Und wir dürfen wissen, dass Jesus in diese Klage mit einstimmt. Denn auch er klagt über die Ungerechtigkeit dort am Kreuz. Wenn du gerade Hoffnung siehst, trotz deines Leides, dann ist das ja nicht irgendeine Hoffnung, sondern dann ist das eine Hoffnung, die daherkommt, die vom Kreuz herkommt, weil du weißt, dass Gott retten kann, dass er es schon mal gezeigt hat, dass für ihn sogar der Tod keine Grenze ist, dass es weitergeht und dass er selbst im tiefsten Schmerz in der Gottverlassenheit da ist, dass er das kennt und dass er sich darin nicht alleine lässt. Und wenn du gerade Loblieder singst, dann freu dich am Kreuz, denn das ist eigentlich der größte Grund, ein Loblied zu singen. Alles andere, was wir so in unserem Leben erleben, sind quasi kleine Abbilder dieser Tat am Kreuz. Das sind Dinge, die am Kreuz grundgelegt wurden, wo am Kreuz die Bedingung dafür geschaffen wurde, dass wir ja heute noch Rettung erleben dürfen. Das Kreuz, was eigentlich ein Symbol für Folter und für Tod ist, ist so nicht ohne Grund für Christen zum entscheidendsten Symbol geworden. Denn es gibt Halt, es gibt Trost in allen Lebenslagen und auch in den schwersten. Und ich möchte euch einladen, dass wir dieses Symbol des Kreuzes nochmal neu für uns entdecken. Und nicht irgendwie theoretisch abstrakt, sondern wirklich das Kreuz als Symbol. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der einen Kreuzanhänger hat. Oder bei dem in der Wohnung ein Kreuz irgendwo hängt oder irgendwo steht. Ich glaube, wir brauchen solche Zeiten in unserem Alltag, wo wir einfach nur das Kreuz betrachten. Wo wir einfach nur das Kreuz anschauen oder zum Kreuz aufschauen. Zeiten im Alltag, wo wir uns begeistern und füllen lassen von diesem Wunder, was dort am Kreuz passiert. Und vielleicht ist ja auch ein Grund, warum wir heute manchmal in manchen christlichen Kreisen gar nicht mehr so viel mit dem Kreuz anfangen können, dass wir es gar nicht so mehr vor Augen haben. Dass uns dieses Symbol irgendwie auch abhanden gekommen ist in unserem Alltag. Weil es so wenig sichtbar ist. Das Kreuz will uns begleiten im Alltag, in jeder Lebenssituation. Und vielleicht ist es dran, sich ein Holzkreuz zu kaufen, es aufzuhängen in der Wohnung oder irgendwo hinzustellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Voller Angst, Sorgen auf mein Herz, binde dich doch zu mir. O Gott, mein Vater, bring Licht in mein Dunkel, bevor ich falle.